Peter Higgs ist ein zurückhaltender Herr von 82 Jahren, ein pensionierter Physiker, der zurückgezogen in Edinburgh lebt. In den 50er Jahren hat er einen Text publiziert, knapp 2 DIN-A4-Seiten mit 4 Formeln, die ihn weltberühmt machten. Denn der britische Forscher hatte ein winziges Teilchen entdeckt, das erklären würde, was beim Urknall passiert ist. Seither versuchen Physiker am Kernforschungsinstitut CERN in Genf, die Existenz dieses kleinsten Elementarteilchens nachzuweisen. Im Dezember war es dann soweit. Die Forscher luden zur Pressekonferenz und verkündeten, das sogenannte Higgs-Teilchen sei nachgewiesen. Ich spreche jetzt mit Ralf Bönd. Er ist Physiker, hat am CERN in Genf gearbeitet und kennt sich in der Diskussion um das Higgs bestens aus. Ralf Bönd, in der Theorie gibt es das Higgs-Teilchen, das auch Gottesteilchen genannt wird, bereits seit 50 Jahren. Wie muss ich es mir denn eigentlich vorstellen?
Also erstens würde ich, glaube ich, lieber sagen, dass es ein Teufelsteilchen ist, weil man das gerne nicht in der Theorie hätte, denn es hat einen sehr eigenartigen Charakter. Man muss es sich tatsächlich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie eine Lage Honig, den Sie auf eine Eisbahn gießen, auf dem vorher alle sehr schnell waren und plötzlich sehr langsam werden. Denn es ist dafür verantwortlich, dass Elementarteilchen, das sind Teilchen, die keine innere Struktur haben, sondern die wir uns als Punkte vorstellen, eine Ruhemasse haben.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verloren. Wie kann ich es greifbar machen, dieses Teilchen? Also was ist es? Was es ist etwas, was wir bisher noch nicht identifiziert haben, was wir nicht nachgewiesen haben?
Das ist eine sehr gute und sehr richtige Frage, denn wir sind eigentlich in derselben Situation wie zur Zeit, als wir das Periodensystem der Elemente hatten, aber noch nicht das Wasserstoffatom verstanden hatten. Also da haben wir auch geglaubt, diese Atome, das sind Punkte und das sind die letzten unteilbaren Teilchen, nicht? Das heißt ja auch Atom, unteilbares Teilchen. Und dann haben wir Geräte gebaut, mit denen wir näher rankamen und haben gesehen, ach, es gibt einen Kern und eine Schale mit Elektronen. Dann haben wir uns den Kern angeguckt und haben wir gesagt, oh, im Kern sind zwar Neutronen und Protonen, aber die können wir auch nochmal auflösen und darin sind Quarks. Und jetzt sind wir halt auf einer Skala, wo wir Femtometer auflösen. Das ist ein Millionstel Nanometer, das ist schon verdammt klein. Und dort gibt es ein Teilchen, das nennt sich das Higgs-Boson und das haben wir jetzt endlich gefunden oder wir werden es demnächst finden. Die Wahrscheinlichkeit wird von 99 auf fast 100% steigen, dass es dort ist, wo man es gesehen haben will. Und dann werden wir weitermachen müssen und werden einen Beschleuniger bauen, vermutlich, der ganz viele Higgs-Bosonen erzeugt und möglichst zertrümmert. Und dann werden wir vielleicht sehen, was da drin ist. Und ich gehöre zu den Physikern und Nachdenkern, die glauben, dass dieses Spielchen vermutlich immer weiter gespielt werden wird.
Was heißt denn diese Entdeckung, die jetzt ja sehr wahrscheinlich ist, wie Sie sagen, für uns? Wissen wir jetzt, was die Welt im Innersten zusammenhält? Oder heißt es, wenn wir es nicht schaffen, dieses Higgs oder die Existenz dieses kleinen Teilchens nachzuweisen, dass eigentlich unser bisheriges physikalisches Modell von der Welt in sich zusammenstürzen würde?
Naja, wenn wir es finden, dann heißt es, dass die Theorie, die schon seit vielen Jahrzehnten als Standardmodell bekannt ist, tatsächlich restlos richtig ist. Das heißt, in der Natur realisiert. Und dass viele andere Modelle, die man gebaut hat, ausgeschlossen sind. Also das ist schon ein riesiger Fortschritt. Das heißt, dass man jetzt diese Theorie anfangen kann, vielleicht besser zu bauen. Und das ist übrigens die Aufgabe von Theoretikern. Die haben nur Bleistift und Papier und reine Ästhetik. Die unterscheiden sich von Lyrikern kaum. Die versuchen, Dinge besser zu sagen und während sie sie besser sagen, auch besser zu verstehen.
Am CERN wurde ja das Higgs-Teilchen entdeckt oder wahrscheinlich entdeckt, muss man sagen. Ich als Laie stelle mir jetzt diesen Ort fast so mythisch vor, also tief unter der Erde, unter den Schweizer Alpen, werden da Teilchen in astronomischer Geschwindigkeit herumkatapultiert. Sie haben ja dort geforscht. Wie sieht es dort aus?
Es sieht nicht viel anders aus als in dieser Redaktionsstube, in der ich jetzt sitze, nur dass die Räume im CERN nicht schallgedämmt sind. Man hat große Gebäude, sehr grau, sehr eckig, mit eckigen Fenstern und eckigen Schreibtischen. Und Rechnern da drauf, damit sich die Forscher immer schön E-Mails schreiben können den halben Tag. Und dort sitzt man an Tischen und denkt nach oder man geht mal in den Flur auf und ab. Das ist alles sehr normal. Also wenn Sie mal im Finanzamt waren, da sieht es genauso aus, würde ich sagen. Nur, dass etwas andere Leute drin sitzen, obwohl viele von denen auch sehr ähnlich sind wie Finanzbeamte. Und dann hat man im Boden halt diesen 27 Kilometer Umfang habenden Ring, auf dem die Teilchen herumgeschossen werden. Aber ehrlich gesagt ist das so spektakulär auch nicht. Das ist wahnsinnig viel Elektronik, das ist sehr viel Hightech mit supraleitenden Magneten, die runtergekühlt werden auf fast die kälteste Temperatur, die erreichbar ist. Und dann gibt es wahnsinnig viele Drähte, die in die ganze Welt gehen, wo man die Daten verteilt, die an allen Unis der Welt ausgewertet werden von vielen kleinen ameisenhaften Studenten und Doktoranden, die sehr wenig Geld bekommen dafür.
Hätte ich doch bloß nie gefragt.
Ich wehre mich tatsächlich immer dagegen, es ist kein mythischer Ort und auch die Quantenmechanik oder die Relativitätstheorie sind nicht so irrsinnig mythisch, wie immer getan wird. Und es tut der ganzen Physik auch gar nicht gut, wenn man immer glaubt, das sei was für Genies, und Genies sind eigentlich immer irre. Die meisten sind ganz normale Menschen. Es hat ganz wenige Russen gegeben, die ohne Computer rechnen mussten, die in die Psychiatrie kamen, weil die Gehirnstrukturen entwickelt haben, die wirklich nicht gesund sind für den Alltag. Aber das sind wirklich Ausnahmen.
Sie haben erforscht, Herr Bönd, was die Welt im Innersten zusammenhält in ihren kleinsten Teilchen. Es gibt eine Theorie der Mayas, nach der diese Welt nach dem 21.12.2012 gar nicht mehr existieren soll. Was halten Sie denn als Physiker von dieser Prophezeiung?
Ach, mir macht schon zu schaffen, dass die Sonne irgendwann keine Kraft mehr hat, uns hier zu beleuchten, und das Universum sich angeblich wieder zusammenzieht irgendwann und in einem großen zweiten Urknall verschwinden soll. Dann wäre alles umsonst gewesen, nicht? Also das kann ich mir so wenig vorstellen, wie Charles Darwin das konnte, als er vor Teneriffa auf dem Boot saß und nicht runter durfte wegen Quarantänebestimmung und den Teide nur ansah von Weitem und dachte, das ist so schön, das kann nicht einfach nur zum Spaß da sein.
Vielen Dank, Ralf Bönd. Er ist Physiker und Autor von Büchern, die sich nicht immer nur mit Physik befassen. Mehr zu den Themen und Gesprächspartnern dieser Sendung erfahren Sie auch auf unserer Internetseite sr2.de.